Der Gedanke, warum sollen die sich überhaupt die Köpfe einschlagen?
Oder wenn das eine Konsequenz dieses Glaubens ist, dann wäre eine Kritik an diesem Glauben fällig und nicht die Toleranz ihm gegenüber.
Wenn der andere dann nicht die Toleranz hätte, das durchzuhalten, dann wärst du tot. Du kannst ja mal nach Saudi-Arabien gehen und kannst mal sagen, du bist Agnostiker oder Atheist. Ich will mal sehen, wie lange du überleben wirst. Nicht allzu lange, möchte ich.
Hältst du das für ein Argument?
Ja, auch das ist ein Argument.
Ich habe die Frage gestellt, weil ich auf was hinführen wollte. Nämlich, was die Religion jetzt selber wieder für eine übergriffige Geschichte ist. Wie die sagt, wenn du nicht an meinen Gott glaubst, dann bestreitest du ihn, dann bestreitest du die Gültigkeit dessen, was ich glaube. Und das ist nicht auszuhalten. So, und an der Stelle merkt man, da ist die Religion selber das Kritikwürdige. Das war ja eben auch das Argument. Diesen Unsinn jetzt, also diesen fantastische Gedanken, fantastische Fassung von Herrschaft, der Gott, der alles beherrscht, der über der Welt schwebt, der alles in Händen hält, allmächtig ist und so weiter, eine fantastische Idealisierung von Herrschaft, versteht sich irgendwie ein bisschen sogar zu Recht, als unverträglich mit einer anderen fantastischen Version von idealisierter Herrschaft, weil eben der Allmächtige nicht allmächtig ist, wenn neben ihm ein zweiter solcher ist.
Also das Zweite ist natürlich, das System ist ja noch sehr viel herzlicher. Nicht nur, dass letztendlich seine Stellvertreter auf Erden dann einschreiten, sondern du selber, wenn du wirklich gläubig bist, setzt dich ja noch Höllenqualen aus und lässt ja noch weitere Restriktionen zu. Insofern ist das natürlich ein Druckmittel auf mehreren Ebenen. Aber die Religion war ja gezähmt weitgehend in diesen Gesellschaften. Und durch fundamentale Fehler, insbesondere der europäischen und westlichen Gesellschaften, hat man ja den Dämon wieder losgelassen.
Aber der ganze Vortrag war doch kein Plädoyer dafür, hinter die Toleranz zurückzugehen, sondern war eigentlich eine Analyse, was die Toleranz in der bürgerlichen Gesellschaft ist. Und insofern verstehe ich diesen Einwand überhaupt nicht.
Er hatte ja letztendlich behauptet, dass es insbesondere natürlich die Toleranz dazu dienen soll, die Herrschaftsverhältnisse zu festigen und insbesondere dann natürlich auch zu sagen, jawohl, dadurch entsteht die kapitalistische Konkurrenz.
Dadurch kommt ja das Ganze. Entsteht ist vielleicht viel zu viel.
Aber so, es befördert sie.
Es ist die Forderung, mit dem Gegensatz zu leben, in dem er steht. Den auszuhalten eben. Ja. Und eigentlich ist es sowieso nicht die Forderung, den Gegensatz im engsten ökonomischen Sinn auszuhalten, sondern mehr eben alles gleich auf der Ebene der Moral, dessen was gehört sich und so weiter. So schnell sagt keiner, du musst den Unternehmer tolerieren. Oder der Unternehmer oder man sagt dem Unternehmer, du musst die Lohnforderungen der Arbeiter tolerieren. Da ist man viel näher dran zu sagen, wir müssen einen Kompromiss finden oder die müssen Verträge einhalten oder was immer. Also Toleranz gehört in die Ecke der Moral. Ja, bei der Religion, da passt sie hin. Ja. Jetzt nochmal zu dem Gedanken mit der was ich so verkehrt finde an dem Gedanken der Toleranz. Sie lässt ja die Unverträglichkeit des Gegensatzes stehen. Also der eine sagt Allah, der andere sagt dieser Christengott. Beide haben ihre Ausschließlichkeitsvorstellung. Und dann kommt die Toleranz und sagt, ja, die könnt ihr schon haben, aber mäßigt euch in der Austragung, mäßigt euch in der Betätigung der Unverträglichkeit. Ja, also die Toleranz überwindet überhaupt keinen Gegensatz, sondern sie ist die Forderung, den Gegensatz eben nicht zu Ende zu führen.
Zu akzeptieren und damit ja. Frieden stiften zu werden.
Und das ist der Grund, warum sie auch nichts wert ist. Die bremst nichts wirklich. Anders ausgedrückt, das ist vielleicht noch ein interessanter Punkt zu dem Religionsthema. Also rückblickend, historisch, wo sie eben in Frankreich angefangen haben mit dem Toleranzedikt.
Also, kann es sein, dass jetzt einfach zu zusammengefasst ist, sowohl Toleranz im Sinne von, man soll auf seinem Geschmacksurteil kein allgemeines Gesetz machen und deswegen jetzt nicht Leute falsch sagen, weil sie falsche Musik hören oder sowas. Und Toleranz tatsächlich bei so Fragen, die argumentativ begründbar sind, nämlich bei Wissenschaft. Also um jetzt so weit zu gehen, wie objektivierbar ist das Wissenschaft, aber
da gibt es auch keine.
Meine andere Frage, aber das zu vermischen, ist auch ein Unterschied, ob man sagt, sei tolerant, wobei kannst bestimmte Subkulturen nicht leiden oder wollte die Fußball gucken, aber lass doch nur Fußball gucken. Und Unterschied auf, keine Ahnung, alle Theorien haben gleiche Geltung gleichzeitig. Also Toleranzartikel sind von Pluralismus. Was verwandt ist, aber noch mal was anderes. Und ich finde, das vermischt sich immer ständig.
Naja, mal so, die Tugend selber vermischt es ja. Das Tugendgebot, sei tolerant, ist ja anwendbar auf alles und jedes. Deswegen wäre es schon ein Schritt in die Vernunft, wenn man sagt, ja, was soll ich denn eigentlich tolerieren? Wenn du dann rausfindest, eben dein Argument, der andere hört eine Musik, die ich nicht mag. Ja, da ist doch von vornherein klar, was brauche ich die überhaupt tolerieren? Das geht mich ja gar nichts an. Da muss ich ja gar nichts aushalten. Wo ist hier die Zumutung für mich, wenn jemand anders eine andere Farbe mag als ich? Da muss ich ja schon total übergriffig sein und sagen, nur meine Farbe gilt. Also wer erkennt, ja gut, hier streiten wir uns über Geschmacksfragen. Der ist doch gut bedient mit der Erkenntnis, naja, über Geschmäcker kann man streiten, aber man kann es auch lassen. Der braucht doch nicht tolerant sein, sondern der versteht, dass das keine wichtige Frage ist. An einer anderen Stelle kommt raus, es ist eine theoretische Frage, das war das Beispiel hier. Ja, da verbietet sich Toleranz. Also im ersten Fall ist sie gar nicht nötig, weil ich erkenne ja, es geht mich ja gar nichts an, es trifft mich ja gar nicht. Nur wenn ich meine, ich muss jedem in jeder Hinsicht Vorschriften machen, kann es mich treffen. Da muss ich ja die Vorstellung, ich müsste meinen Geschmack zum Gesetz der Gesellschaft machen, muss ich kritisieren. Aber nicht tolerant sein. Bei der Wissenschaft, das soll ich nicht vernünftigerweise, soll ich nicht tolerant sein wollen, weil da geht es ja wirklich um Klärung. Wenn ich jetzt aber auf eine andere Meinung treffe und jemand anders sagt, sagen wir mal ein Nazi, sagt, na du bist eigentlich einer, der Kurt aufkennt. Da muss ich dann sagen, soll ich jetzt sagen, naja gut, ist auch eine Meinung. Weil da merke ich doch, dass im Inhalt der Meinung eine absolute Unversöhnlichkeit ausgedrückt wird. Ja, da ist doch klar, entweder ich ordne mich dem unter oder ich breche dessen Macht. Da erweist sich also der Inhalt der Konfrontation. Der gibt doch vor, was die Antwort ist. Und in keinem der drei Fälle war die Tugend der Zurückhaltung die richtige Antwort.
Vielleicht stellen sich ja. stellen sich sehr viele Leute unter Toleranz so etwas vor, wie du zum Beispiel kritisierst Religion, aber du kommst jetzt nicht auf die Idee, am Sonntag Bomben in die Kirche zu schmeißen.
Ja.
Du sagst, so, das ist bespinnende Kram, was die machen, und du kritisierst sie, aber ich unternehme keine praktischen Schritte, um das zu unterbinden. Du bist zwar ja. in deiner Ausführung nicht tolerant, weil du sagst nicht, dass es auch eine Meinung was ist.
Ja.
Aber in deiner Praxis bist du in dem Sinne tolerant, dass du sagst, das ist mir jetzt aber auch nicht so wichtig, diese Leute dabei zu stören, was sie machen.
Ja.
Wenn Leute umgekehrt versuchen, einen Ausländerheim anzuzünden, sind dabei praktisch stolz, sagt ja, natürlich auch nicht tolerant, weil... Ja,
schaut es gleich wieder ganz anders aus.
Richtig. So, und viele Leute verstehen Toleranz tatsächlich im alltäglichen Gebrauch eher dieses, naja, ich kritisiere halt, ich bleibe von der Seite, die, aber ich möchte sie praktisch nicht daran hindern. Von dem kann ich auch argumentativ wird. Das
ja. Ich hab nichts dagegen. Ja, im allgemeinen Sprachgebrauch wird das nicht gut unterschieden. Ja, das war jetzt ja auch die Bemerkung. Jetzt wollte ich es mal unterscheiden. Und da ist es ganz wichtig, das ist jetzt wieder Religion da, aber auch in anderen Sachen, wenn wir jetzt denken, die einwandernden Moslems arrangieren die Ehen für ihre Kinder. Ja. Es ist ein Riesenunterschied, ob ich kritisiere im Sinn von, Leute, damit tut ihr euch selber nichts Gutes und euren Kindern schon gleich nicht. Oder ob ich sage, das brauchen wir uns nicht fallen lassen, denn das passt nicht zu unseren Sitten. Ja? Ob die Kritik drauf geht, du tust dir nichts Gutes, dann ist es ein Rat, ein guter Rat, lass es, da fährst du besser mit. Oder ob ich sage, du verstößt gegen die Sitten hier und das brauche ich mir nicht bieten lassen. Ja, das ist ein Riesenunterschied. Und das Erstere ist Kritik und das Zweite, das ist die Forderung nach Unterordnung unter das, was halt dieses Gemeinwesen als Norm vorgibt. Das war jetzt alles zu dem Thema, ich halte Religion für einen Quatsch und das soll ich die Moslems, das halte ich natürlich nicht für besser als das, was die Hiesigen machen. Aber ich käme nie drauf, sie dabei zu stören oder ihnen gar was anzutun dafür. Ja, warum? Weil Kritik heißt, jemandem sagen, du tust dir nichts Gutes. Außer ich finde raus, das ist gegen mich gerichtet. Und jetzt, wenn du die ganzen Ausländerfeinde nimmst, die meinen, es ist gegen sie gerichtet, weil sie die Vertreter der Norm hier sind. Verstehst
du? Ich will noch mal kurz was zu diesem Friedensstiften. Gerade wenn man diese Unterscheidung, die du jetzt nochmal expliziert hast, mal nimmt, dann kann man doch sagen, ja, die Toleranz ist friedensstiftend. Für was für einen Frieden eigentlich? Für einen Frieden, in dem alle Menschen gerade die eine Variante von den beiden machen, nämlich immer darauf reflektieren, ob eigentlich die Handlungen zu der Norm passen, diesem Gemeinwesen entsprechen, ob ich mir das eigentlich bieten lassen muss oder nicht. Der Frieden besteht gerade darin, dass alle so auf die Welt blicken, gehört sich das eigentlich? Und dann aber sagen, nein, das gehört sich nicht, aber das muss ich aushalten. Darin besteht gerade der Frieden, den die Toleranz stiftet. Vielleicht ist ja der Frieden kritikabel und nicht. Und vielleicht ist ja gar kein Streit, ob die Toleranz Frieden stiftet. So.
Nochmal vielleicht, ob die Toleranz Frieden stiftet. Die Toleranz als Tugend stiftet auch keinen Frieden, weil sich keiner dran hält, dem dieser Gegensatz wichtig ist, den er jetzt gerade gegen irgendwen ausfiegt. Frieden stiften tut, wenn dann der Staat, indem er die Grenzen dieser Übergriffigkeit zieht und sagt so, wer sich da nicht dran hält, kriegt es mit dem Gesetz zu tun. Also die Tugend ist die Idealisierung der Grenze, die das Gesetz zieht. Und sie selber ist, wie alle Tugenden, nicht besonders wirkungsvoll. Nochmal zurück zu dem Gedanken mit den Religionen und dem friedensstiftenden Leistung der Toleranz im Streit der Religionen. Also da hat dann der Staat gesagt, der französische König damals, okay, den Hugenotten wird ihr Ritus erlaubt und die kriegen bestimmte Kirchen zugewiesen und da sollen sie dann auch bleiben. Und so verordne ich den Frieden im Land. In der Sache hat der Staat damit noch was ganz anderes geleistet. Nämlich, indem er den Bürgern, das ist ein ganz lustiger Gedanke, indem er den Bürgern die Freiheit des religiösen Bekenntnisses einräumt. Ihr dürft glauben, was ihr wollt. Und da gibt es viele Möglichkeiten. Jedenfalls mehr als eine. Dadurch befreit sich der Staat von der Autorität der Pfaffen.
Dieser Gedanke ist nicht ganz richtig, weil man muss sich das so vorstellen, historisch. Der König von Frankreich hatte eine priesterähnliche Stellung, abgeleitet aus dem Alten Testament. Das heißt, er hat magische Handlungen vollführt, unter anderem zum Beispiel, indem er in Audienzen den Menschen die Hand aufgelegt hat zur Heilung. Ja? Also magische Riten vollführt und so weiter. Insofern, dass man also ein Königtum von der Religion so trennen kann, das ist schon wirklich eine sehr revolutionäre Vorstellung. Ursprünglich war das nämlich nicht so.
Ja, revolutionär ist ja okay, aber was ist der Inhalt der Revolution? Die Unterordnung der Religion unter dem Staat. Der Staat ist das Höchste, lernen wir. Und die Religion ist als Legitimationsinstanz für den Staat okay. Aber der Staat legitimiert in letzter Instanz nicht mehr sich vor der Religion.
Nicht mehr allein, er löst sich aus einem Abhängigkeitsverhältnis.
Ja, das meine ich. Es ist genau, wenn der Staat mehrere Religionen anerkennt, indem er sagt, die Bürger sollen glauben, was sie wollen, unterwirft er in Wahrheit die Religion seiner Autorität. So, und das war eigentlich die Revolution. Dass der Staat das Absolute ist. Und wenn man an unseren grünen Politiker Cem Özdemir denkt, der sagt, kein heiliges Buch steht über dem Grundgesetz, dann ist es so eine Weise auszudrücken, was unser heiliges Buch ist. Deshalb habe ich gemeint mit diesem, die Religionsfreiheit ist in Wahrheit die Unterwerfung der Religion und dem Staat. Okay, war dann noch eine Meldung.
Natürlich kann man sagen, das ist ein kleines Buch, was sich mit zwei Dritteln Mehrheit ändern lässt. Das ist dann nicht einfach nur säkuläre Religion, das ist schon was anderes. Also ich wollte nur gegen diese zu leichten Gleichsetzung vor. Man hat die einen Glauben an Gott und die anderen an das Gesetz. Das
an die, der meint schon, die Werte unseres Grundgesetzes sind die höchste Instanz. Und an denen haben sich auch die Religionen zu rechtfertigen. Und nicht der Staat rechtfertigt sich vor den Geboten der Religionen. Das meint er schon, dass man das dann auch ändern kann, weil er ja weiß, die wirklichen fundamentalen Dinge darf man beim deutschen Grundgesetz nicht ändern.
Das sind sogenannte unveräußerliche Rechte.
Ja.
Asylgesetz zum Beispiel, das kann man natürlich ändern. Das ist kein unveräußerliches
Recht. Hat man ja gesehen.
Kann man auch abschaffen.
Ich möchte jetzt noch ein bisschen was anhängen mit der Toleranz und ein bisschen zu den Rechten kommen, die die Toleranz ablehnen. Jetzt war ja schon die ganze Zeit die Rede davon, dass der politische Diskurs in der organisierten und unorganisierten Öffentlichkeit von einem Land wie dem unseren sich eben nicht um Klärungen und Einsichten bemüht, sondern eine moralisierende Unterordnung anderer unter die eigene Vorstellung von dem, was sich gehört und was das Individuum dem Gemeinwesen schuldet, ist. Diese Sorte Diskurs oder diese Sorte Meinungsaustausch ist eine, die macht eh schon lauter Ausgrenzungen. Im Namen dessen, was sich gehört, werden lauter Lumpen und Abgreifer und Chaoten und sonstige Quertreiber entdeckt, dingfest gemacht, angeklagt. Dieser Standpunkt im Namen dessen, was sich bei uns gehört, der schon im Inland ausgrenzend wirkt, der Standpunkt ist natürlich erst recht radikal ausgrenzend gegen alle. die mit anderen Gewohnheiten und Sitten, welcher Art auch immer, als Fremde hierher kommen. Dieser Standpunkt, es hat doch zu gelten, was hier gilt, und jeder hat sich dem unterzuordnen, was hier gilt, der ist per se feindlich gegen die Einwanderer. Denn die sind mit ihren Sitten ganz generell, also wenn sie mit ihren anderen, mit ihren Kaftanen rumlaufen oder mit ihren Kopftüchern oder sonst wie erkennbar anders sind, dann sind sie bloß dadurch, dass sie da sind, quasi eine Bestreitung der Verbindlichkeit dessen, was sich hier gehört. Und allein das zieht ihnen jede Menge Feindschaft zu. Eine Etage höher können die intolerantesten Ausländerfeinde mit der Toleranz gegen die anderen losziehen. Also, es ist wirklich ulkig. Die Toleranz selber wird zum ausgrenzenden Wert. Bei uns herrscht Toleranz. Und wer dann als Moslem oder als von Putin geprägter russischer Einwanderer für Homosexualität nichts übrig hat, der ist intolerant und deswegen unverträglich mit uns und unserer Gesellschaft. Es ist wirklich wie ein Witz, CSU-Politiker, die selber bis vor kurzem hochoffiziell homophob waren und es im Privaten natürlich weiterhin sind, geben mit unserer Freizügigkeit an und benutzen die Toleranz, die in Deutschland gegenüber meinetwegen den Homosexuellen existiert, als Ausgrenzungsmittel gegen Moslems, gegen Putin, gegen Erdogan. Es hat ein richtiges, man muss sagen, dieses unser Toleranz wird zum Stolperstein und Ausgrenzungsmittel gegen andere. Das hat eine richtige eigene Kultur hervorgebracht. Also wenn das vor Augen steht, der hat mal überlegt, was Conchita Wurst für eine Konstruktion ist. Ja, also man konstruiert ein Bild, eine Figur, die ist einfach nichts anderes als die Herausforderung jedes konservativen Ressentiments. Und wird zum Stolperstein für Moslems. Könnt ihr auch euren Hut ziehen vor dieser Figur? Und so weiter und so weiter. Richtig, das ist richtig wie ein Spiel ein Spiel der Herausforderung von Ressentiments. Tja, und da kommen eben CSU-Politiker und sagen, ja, kann man bei uns alles machen. Die selber finden es unmöglich, aber gegen andere ist es genau recht. Also da ist er, dann wird dann die Toleranz zum Mittel der Ausgrenzung. Das ist dann der Punkt, wo die richtigen Rechten nicht mehr mitspielen. Die finden den Spaß mit Conchita Wurst nicht lustig. Die halten diese Liberalität eben nicht für, wie ich das vorhin gesagt habe, für einen Akt des Staats, den Leuten das Arrangement mit den Verhältnissen selber zu überlassen und dadurch das zuverlässigste Arrangement zu kriegen, sondern die halten diese Liberalität für eine Aufwertung des Anormalen. Eine Einladung zur Emanzipation der Individuen nicht für ihre Rolle im Staat, sondern vom Staat. Die richtig Rechten sind welche, die kommen mit der Toleranz nicht gut zurecht. Gerade weil sie Werte hochhalten, ist der Wert der Toleranz für sie irritierend. Beim Wert sehen die auch so. Ein Wert ist was, das ist nicht begründungsbedürftig, nicht begründungsfähig, aber absolut verbindlich. Aber ein Wert, dessen Inhalt die Unverbindlichkeit ist, das ist zu schwer. Das halten die für die Auflösung von Werten. Das Moment, dass Toleranz verbindlich ist, ja, die Verbindlichkeit, die in Toleranz liegt, die meinen sie, aber die halten sie für unverträglich mit dem Inhalt dieses Werts. Deswegen sind sie welche, die halten die konkreten Werte für verbindlich. Ihnen ist völlig klar, dass diese Gesellschaft und das, was in ihr gilt, kein freibleibendes Angebot an die Individuen ist, sich dem anzuschließen oder nicht. Die sind sich völlig sicher, dass Werte, was ist, dem hat man sich unterzuordnen. Aber dann kommen sie halt mit Family Values, Ordentlichkeit, Anstand, Arbeitsamkeit, ich weiß nicht was, Pünktlichkeit vielleicht, Stolz aufs Vaterland, Einsatz fürs Vaterland. Und erklären all diese Werte für unmittelbare Pflichten für die Individuen. Und halten eben das Angebot, findet selber eure Werte für die Zerstörung der Verbindlichkeit des Gemeinwesens.
Die argumentieren aber anders, die argumentieren so. Die sagen, die Liberalität zerstört das Gemeinwesen und nicht der Islam. Da, was nämlich Werte angeht, Familien sind, diesen ganzen Krempel da rauf und runter, da haben die nämlich ganz große Schnittmengen zueinander. Dort sind ganz viele Rechtsradikale, nämlich keine expliziten Islamfeinde, wie man das immer meint, sondern sind wiederum die, die zum Teil zum Rechtsradikalismus neigen. Naja. Die vertreten nämlich eine Dekadenztheorie, ja. Sagen nämlich, der Liberalismus führt zur Dekadenz und damit letztendlich zur Auflösung und so weiter. Insofern bewundern die natürlich in Anführungszeichen sogar die relativ starken Muslime und so weiter, nur wünschen sie sich halt wieder in ihren Heimatländern. Ne? Vereinfacht ausgedrückt.
Ja, was sicher stimmt ist, die Verbindlichkeit von Werten, die Unterordnung der Individuen unter eine strenge Gemeinschaft, die haben sie mit den Islamis gemeinsam, halten aber im seltensten Fällen diese Verwandtschaft für einen Grund zur Freundschaft. Ja, es ist objektiv ist es eine Verwandtschaft. Aber das ist nicht die Verwandtschaft, die sie empfinden. Denn weil da gilt dann schon unsere Werte und die sind jetzt dann wieder damit, dass eben der Islam oder die Moslems, die einwandern, einen anderen Gott haben und andere Lieben pflegen, steht das erstmal im Weg und die kann halt nicht hierher. Mein Argument soll jetzt aber in eine andere Richtung gehen, nämlich ich wollte sagen, dissoziiert sich der Widerspruch von Werten in richtig zwei politische Richtungen. Nach der einen, der Wert ist, hat an sich den Widerspruch. Es ist geteilt, geglaubt und absolut verbindlich. Eher der Wert. Und die liberale Demokratie steht auf dem Standpunkt, wenn es geteilt und geglaubt sein soll, dann muss man es auch den Menschen überlassen, dass sie es glauben. Und die Rechten sagen, wenn es verbindlich sein soll, dann dürfen wir das nicht der Beliebigkeit des Glaubens anheimstellen. Und die beiden Seiten stehen da gegeneinander. Aber eigentlich durchaus im Sinne desselben, nämlich gemeinschaftsbildende Werte müssen funktionieren als die sittliche Klammer, in der sich die Menschen in einer Konkurrenzgesellschaft verbunden wissen. In dem Punkt sind sie sich einig, bloß eben, die einen sind liberal und das heißt, sie vertrauen darauf, dass die zur Selbstbestimmung freigesetzten Individuen sich die zu dieser Gesellschaft passenden Werte schon selber zulegen und dadurch dann aber auch zu eigenen machen. Und die anderen haben überhaupt kein Problem damit, alles, was sie für deutsch halten, einfach zu verordnen. Ist ja auch ein Widerspruch gegen den geglaubten und gelebten Wert, wenn man einfach sagt, du musst. Wenn die der Meinung sind, das löst die Gesellschaft auf, haben die kein Problem damit, die Gesellschaft für einen Zwangszusammenhang zu halten. Ist ihnen kein Problem. Selbstverständlich. Okay, das sind jetzt mal die Hauptsachen, die ich sagen wollte. Jetzt können wir immer noch sehen, was es zum Nachzutragen gibt.